SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute.
Mit Boris Burgma und der Frage, wie geht es weiter in und mit Afghanistan? Nach der Machtübernahme durch die Taliban versuchen westliche Staaten, ihre Bürger und deren afghanische Helfer außer Landes zu bringen. Drehscheibe hierbei der Flughafen der Hauptstadt Kabul. Zwar hat das US-Militär mittlerweile den Flughafen gesichert, erste Evakuierungsflüge sind auch gestartet, trotzdem ist das eine Aktion, die wohl Tage, vielleicht auch Wochen dauern wird. Und wie lange sich das die neuen Machthaber, die Taliban, das so anschauen, auch das ist natürlich noch nicht klar. Peter Hornung ist unser SWR1-Mann in Neu-Delhi mit direktem Draht nach Kabul. SWR1-Moderator Frank Jentscher wollte zunächst von ihm wissen, ob er die letzte Meldung bestätigen könne, dass die Taliban von Haus zu Haus gehen, um Afghanen, die mit Ausländern in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben, gezielt zu suchen.
Ja, diese Nachricht ging tatsächlich und die hat Panik ausgelöst, vor allen Dingen bei deutschen Ortskräften, bei ehemaligen deutschen Ortskräften, die in sogenannten Safe Houses untergebracht waren, also in sicheren Unterschlupfen. Deshalb wurden die auch aufgelöst, diese Safe Houses. Es ist tatsächlich so wohl, dass Taliban von Haus zu Haus gehen in manchen Gegenden. Aber die Frage ist, tun sie den Leuten etwas? Also offiziell sagen die, wir tun denen nichts. Die Ortskräfte können hier im Land bleiben. Es gibt eine Generalamnestie. Also selbst wenn die irgendwas gemacht haben, was uns zuwider ist, das ist egal. Die dürfen hier bleiben. Insofern ist es unklar, ob tatsächlich eine tatsächliche Bedrohungslage für diese Ortskräfte durch die Taliban besteht.
Wie ist jetzt die Lage am Flughafen von Kabul? Eine zweite Bundeswehrmaschine hat ja heute Mittag Menschen evakuieren können.
Genau, die ist von Kabul nach Taschkent geflogen mit 125 Menschen an Bord, auch mit Ortskräften. Am Flughafen ist jetzt anscheinend ein relativ normaler Flugbetrieb möglich. Die Amerikaner haben gerade erklärt, das Pentagon hatte gerade erklärt, eine Maschine pro Stunde kann abgefertigt werden. Es ist wohl relativ aufwendig, auch die Sicherheitsmaßnahmen, aber das Rollfeld ist frei. Die Mauer, wir erinnern uns an die Bilder, wo die Leute drüber gekrabbelt sind, die Mauer ist gesichert, das heißt, der Flugverkehr läuft.
Inwieweit lässt sich der Flughafen von den Deutschen und den Ortskräften überhaupt noch erreichen? Die Taliban haben den kompletten Flughafen abgeriegelt.
Deutsche Ausländer können im Augenblick noch zum Flughafen hin. Die werden durchgelassen. Es gibt Kontrollstellen, Checkpoints der Taliban. Aber es ist tatsächlich so, dass Afghanen, die zum Flughafen wollen, wohl gerade rausgefischt werden, angehalten werden, zurückgeschickt werden. Die Botschaft, die deutsche Botschaft, die das mitorganisiert, dass die Ortskräfte rausgeholt werden, die rät denen gerade dort zu bleiben, wo sie sind, nicht zum Flughafen zu kommen, weil sie wahrscheinlich nicht durchkommen.
Wie lange werden Ihrer Ansicht nach die Taliban sich diese Situation am Flughafen noch anschauen, ohne einzugreifen?
Ich glaube, die werden das ein paar Tage tolerieren und die werden auch sagen, ja, die Leute, die jetzt raus wollen, na, diese Ausländer, die sollen ja auch weg und dann sollen auch die Amis abziehen, um es mal salopp zu sagen. Aber dann werden die sagen, das ist unser Flughafen, das ist unsere Stadt, das ist jetzt unser Emirat, haut ab.
Die ganze Welt beobachtet mit Spannung diese Evakuierungsaktion der Superlative. Und eine Personengruppe, die diese Aktion nochmal ganz anders sieht, das sind die Soldaten der Bundeswehr, die viele Jahre unter Lebensgefahr dort in Afghanistan ihren Dienst verrichtet haben. Für die es jetzt aber so aussieht, als sei alles, wofür sie sich damals eingesetzt haben, wofür sie gekämpft haben und letztlich auch viele Leben dort gelassen haben, umsonst gewesen. SWR1-Reporterin Nicoletta Prevete hat einen solchen Ex-Soldaten aus der Pfalz getroffen, der namentlich aber nicht genannt werden möchte.
Wolfgang war 21 Jahre jung, als er als Wehrdienstleistender der Gebirgsjäger nach Afghanistan kam. Gedankenverloren kramt er heute in einer Schuhschachtel, in der Erinnerungen an diese Zeit aufbewahrt sind. Fotoalben, Orden, Zeitungsartikel.
Letztendlich war die Entscheidung damals für mich ganz klar, aus meiner sehr privilegierten Situation raus, zu sagen, dass ich mein Leben einsetze dafür, dass andere Menschen an einem anderen Ort der Welt leben können.
Zusammen mit seinen Kollegen sichert er Hauptverkehrsstraßen in Afghanistan und macht es der Bevölkerung möglich, aus den Bergen wieder in ihre Dörfer und Häuser zurückzukehren. Er ist bei den Scharfschützen und lebt tagtäglich im Bewusstsein, sterben zu können.
Das heißt, wir sind als Kampfeinheit in das Gebiet rein und überall, wo wir gebraucht wurden, sind wir eben hin. Also waren eigentlich überall, wo es geknallt hat und wo was los war.
Einmal knallte es bei einem Einsatz so sehr, dass er gleich zwei Kameraden auf einmal verliert. Dass sich jetzt die Bundeswehr so schnell zurückzieht, lässt ihn auch noch 10 Jahre nach seinem Einsatz sprachlos zurück.
Das ist natürlich schon so, dass man sich sehr verarscht vorkommt, wenn man die ganze Arbeit, die man dort geleistet hat, so mit Füßen getreten sieht.
Es sei eine Tragödie für die ehemaligen Soldaten, was da jetzt in Afghanistan passiert. Aber es sei vor allem eine Tragödie für die Bevölkerung, gerade jene, die die Bundeswehr vor Ort unterstützt hat und jetzt Angst haben muss, ermordet zu werden.
Dass die Menschen jetzt dafür hingerichtet werden, dass sie uns geholfen haben, das ist unsere Verantwortung. Das ist die Verantwortung von Deutschland und da gibt es auch keine zwei Meinungen. Das ist ein riesiges Versagen und das ist auch unverzeihlich, was die Politik in den letzten Wochen da gezeigt hat.
Letzten Endes sind wir alle gleich, sagt er. Egal, wo wir herkommen. Wir sind Väter, Mütter, Kinder, die in Freiheit und Selbstbestimmtheit aufwachsen wollen. Für diese Werte sei man als Bundeswehr in Afghanistan gewesen. Werte, die nun scheinbar wertlos geworden sind.
Es ist eben alles sinnlos, wenn wir unsere Werte so mit Füßen treten, dass uns jetzt alles egal ist. Dann werden wir auch weltweit Probleme haben. Wer soll uns als Partner ernst nehmen? Wer soll uns in Zukunft noch vertrauen, wenn wir uns derart aus der Verantwortung ziehen?
Was in Afghanistan passiert, ist eine Tragödie und der Westen und seine Afghanistan-Politik ist krachend gescheitert. Und das versucht auch keiner der Politiker mehr schönzureden. Was aber nach der Machtübernahme durch die Taliban ganz sicher als nächstes ansteht, das sieht man ja auch an der Lage am Flughafen Kabul. Hunderttausende wollen das Land verlassen. Sie werden dann zu Flüchtlingen und natürlich werden auch viele versuchen, nach Europa zu gelangen. SWR1-Korrespondent Stefan Überbach aus Brüssel. Hat die EU da schon irgendwelche Pläne in der Schublade? Man wird sich ja mal wieder irgendwie europäisch abstimmen müssen.
In Brüssel gibt es dafür keinen fertigen Plan, der schon irgendwo in der Schublade liegen würde. Über eine gemeinsame Asylpolitik wird in der EU ja schließlich schon seit Jahren gestritten. Eine Reihe von Ländern weigert sich nach wie vor, Flüchtlinge aufzunehmen. Ungarn und Polen zum Beispiel, aber auch Österreich ist da vorsichtig gesagt einigermaßen zurückhaltend. Und auf der anderen Seite wollen Länder, in denen die meisten Migranten ankommen, wie Griechenland oder Italien oder Malta, nicht im Stich gelassen werden. Es wird wohl einerseits darauf hinauslaufen, dass sich einige EU-Staaten zu einer Koalition der Willigen zusammentun und bestimmte Flüchtlingskontingente vereinbaren. Und andererseits wird die EU versuchen, mit den Nachbarländern von Afghanistan zu verhandeln, damit möglichst viele Menschen in der Region untergebracht werden und sich gar nicht erst auf den Weg Richtung Europa machen. Frankreichs Präsident Macron hat ja eine entsprechende gemeinsame Initiative mit Deutschland und anderen europäischen Staaten schon angekündigt. Da wird es dann vor allem wohl um eine Zusammenarbeit mit Pakistan gehen, mit dem Iran, mit der Türkei. Da wird es um Geld gehen, auch um Personal. Das alles könnte demnächst mal bei einem Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs besprochen werden. Aber im Moment sind zunächst alle erstmal noch dabei, diesen Schock vom Wochenende zu verarbeiten.
Kaum auszuhalten ist die Spannung und die Ungewissheit für die Afghanen, die hier in Rheinland-Pfalz leben, die nicht wissen, was mit Angehörigen, Freunden, Vätern und Müttern, Schwestern oder Brüdern geschieht. SWR1-Reporter Leon Arnesorg hat sich am Mittag mit dem Afghanen Gholam Jelani getroffen, der als Autohändler in der Nähe von Ludwigshafen lebt und der von den Taliban auch schon gefoltert worden ist.
Gholam Jelani sieht sich eines der Handyvideos auf dem Smartphone an, die ihm sein Onkel aus Afghanistan geschickt hat. Im Video sieht man Afghanen, die verzweifelt versuchen, auf dem Flughafen in Kabul in ein Flugzeug zu gelangen.
Fassungslos einfach. Ich finde kein Wort davor zu beschreiben. Ich habe Kontakte mit Verwandten und Freunden, die in Afghanistan immer noch leben. Der Onkel meiner Frau ist getötet worden und mein Schwager, Bruder meiner Frau ist schwer verletzt und liegt aktuell unter Koma im Krankenhaus.
Gholam Jelani arbeitet als Autoverkäufer in Ludwigshafen. Der 37-Jährige lebt mit seiner Frau und den 4 Kindern in der Pfalz. Trotz der großen Distanz zu seinem Heimatland spürt er die Angst, als würde es um sein eigenes Leben gehen. Denn auch er wurde vor 10 Jahren von den Taliban gefangen genommen. Damals hat er als Übersetzer für die US-Armee gearbeitet.
Für die Taliban, Gewalt hat keine Grenze. Foltern einfach Zivilisten nach seinem Wunsch, dass sich jeder so verhält, was sie wollen.
Auf dem kompletten Oberkörper von Gholam Jelani sieht man einige, bis zu 20 cm dicke, lange Narben. Es sind Spuren der tagelangen Folterungen, sagt er.
Das war eine große Angst. Ich habe gedacht, dass sie mich töten. Zum Glück haben die nicht nur mich, sondern die anderen Gefangenen auch freigelassen unter diesem Voraussetzung, dass wir auch zukünftig vor die Taliban spionieren, zusammen kooperieren und so weiter.
Doch es bleibt bei der Notlüge, um nicht getötet zu werden. Als Gholam Jelani damals nach 10 Tagen von den Taliban freigelassen wurde, flieht er zusammen mit seiner Familie aus dem Land. Er kann noch immer nicht nachvollziehen, warum die US-Truppen aus seinem Heimatland abgezogen wurden.
Warum haben die viel getan oder versucht, viel zu ändern, sei es Demokratie, Menschenrechte, Frauenrechte, Bildung. Aber auf einmal Truppen abzusehen und Afghanistan, besonders die Zivilisten, im Stich zu lassen. Das ist für mich unakzeptabel.
Thema heute, täglich von Montag bis Freitag in SWR1 Rheinland-Pfalz.